Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind ja mitten in der Reihe, Predigtreihe hier, Segen erleben, Segen weitergeben. Der Frieder Wieder hat ja schon zweimal vorgelegt und heute geht es weiter eben mit dem Thema der Segen des Gebens. Wir wollen einen Text betrachten aus Maleachi, Maleachi 3, und den werden wir gleich lesen. Aber vorher geht es um drei Dinge: um Mut, eine gute Position und um Schnelligkeit. Wer zuerst hier vorne ist, dem gehören diese 10 Euro. Ich hatte mir irgendwie gewünscht, dass es eine Mama ist, aber ich hatte die Chancen für die Jungs hier höher eingeschätzt. Nicht in die Kollekte gegeben, für dich, gell? Um das Geben, um den Segen des Gebens soll es heute gehen. Dieser Text hier auf der Folie steht Maleachi 3, Abvers 6. Abvers 6 ist ziemlich hardcore. Lese ich jetzt mal nicht. Man muss den Hintergrund sehen. Gott hat mit dem Volk Israel einen Bund eingegangen. Und da waren verschiedene Abmachungen. Und eine der Abmachungen war: ihr gebt den zehnten Teil ab an den Tempel. Der Hintergrund war, die Stämme Israels haben alle einen Landbesitz bekommen, außer dem Stamm Levi. Und aus Levi kamen die Leviten, die Tempeldiener und die Priester. Und die haben von diesem Geld gelebt und natürlich alles, was für den Tempel gesorgt werden konnte. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist da ein Problem. Und deswegen sagt Gott da relativ harte Worte und sagt: ihr betrügt mich, ihr gebt nicht den Zehnten. So war das vereinbart. Ihr gebt nicht das, was ihr geben sollt. Und dann wird es aber versöhnlicher. Dann erklärt er nochmal, was ist der Sinn des Zehnten. Und dass es nicht darum geht, irgendwie Gott das abgeben zu müssen, sondern dass da ein tieferer Sinn dahinter ist. Wir lesen Maleachi 3, Abvers 10. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich werde es regnen lassen, auch die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt. Gott ist der Geber aller Gaben. Das ist unser erster Punkt heute. Das Ganze steht auf dem Hintergrund, dass er zuerst investiert hat. Wir haben es eben gehört im Lobpreis. Die Annette hat diesen Vers zitiert. Alle gute Gabe, alle vollkommene, kommen vom Vater des Lichts. Alle guten Dinge kommen von ihm. Alle Gaben sind letztlich auf ihn zurückzuführen. Und das Besondere bei Gott ist, Gott gibt aus Liebe. Wir brauchen ja oft einen Anstoß. Manchmal werden wir an irgendwas erinnert und denken, oh ja, da wollte ich ja auch noch den oder den unterstützen oder da wollte ich was geben. Wir brauchen oft einen Anstoß. Aber Gott braucht keinen Anstoß. Gott gibt einfach von sich aus, von innen herauf. Er muss da nicht dran erinnert werden. Er ist ein Geber von Natur aus. Es sitzt einfach in ihm drin. Es ist ein Teil seiner Mentalität. Und er hat gegeben, er hat diese ganze Welt gegeben. Ich bin im Hauskreis bei B. Schütz. Wir hatten letzte Woche den ersten Abend und wir haben in der Bibel ganz vorne angefangen. Die ersten beiden Kapitel, die Schöpfung. Und da war es so richtig deutlich: Gott hat die einzelnen Dinge gemacht, hat sie sich überlegt und hat sich darüber gefreut. Alles hat er investiert. Die Erde, die Pflanzen, die Tiere und letztendlich uns als den Menschen. Oft denken wir, das oder das habe ich mir doch erarbeitet. Aber wer hat dir die Schaffenskraft dazu gegeben? Sie ist dir geschenkt worden. Oder das habe ich entwickelt. Aber wer hat dir die Kreativität gegeben, die Fähigkeit, kreativ zu sein? Oder du sagst, das und das habe ich erfunden. Ich bin hier ein guter Mind hier, guten Brain hier. Aber wer hat dir den Verstand gegeben? Oder dieses Instrument habe ich gelernt, habe ich geübt, viel geübt. Aber wer hat dir die Fähigkeit, überhaupt das Talent gegeben und dann eben auch die Fähigkeit zu lernen, zu trainieren? Es ist alles in uns hineingelegt. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 7, was hast du, das du nicht empfangen hast? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Er gibt darauf keine Antwort, aber spontan sagen wir, nichts, absolut nichts haben wir. Wir können von Gott eigentlich nur empfangen, wir können Gott eigentlich nichts geben. Miroslav Wolf, mit V geschrieben, hat dieses wunderbare Buch geschrieben, Umsonst, Geben und Vergeben in einer gnadenlosen Kultur. Die erste Hälfte geht nur über das Geben. Und er schreibt darin, Gott etwas zu geben heißt, aus seiner rechten Hand zu nehmen und in seine linke zurückzugeben. Aus seiner rechten Hand zu nehmen und in seine linke zurückzugeben. Wir hatten lange eine wunderschöne Postkarte bei uns irgendwo hängen in der Wohnung. Da war ein Junge, ganz süß, der hat seiner Mutter eine Blume hingestreckt. Mama, für dich. Wenn man das Bild etwas genauer betrachtet hat, dann hat man gesehen, da lagen noch ein paar Blumen, eine zerbrochene Vase und irgendwo in der Ecke ein Fußball. Die Blume war eigentlich schon von der Mama. Aber er hat sie ihr ganz stolz hingehalten. Das, was wir Gott zurückgeben können, haben wir erst von ihm empfangen. Und Gott, er gibt gerne. Es ist einfach seine göttliche Natur. Und wie es in der Schöpfung dann heißt, er sah, dass es sehr gut war und er hatte seine Freude daran. Da hat er diesen Kreislauf von Segen geben und erleben, hat er ihn quasi in diese Welt hineingebracht. Etwas zu tun, etwas zu schaffen und daran Freude zu haben. Etwas zurückzubekommen, das hat er hier hineingegeben. Und Gott lebt das schon immer in seiner Dreieinigkeit. Lebt er das schon immer? Segen weitergeben und Segen empfangen, das lebt er schon. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie ehren sich gegenseitig. Ich habe es hier auch nochmal. Sie segnen sich, sie beschenken sich ständig gegenseitig. Gott hat Übung da drin. Er macht das kontinuierlich. Segen erleben und Segen weitergeben. Und diesen Kreislauf hat er dann auch in unsere Welt hineingegeben. Das war ihm wichtig. Das wollte er vervielfältigt haben. Nicht nur in sich. Behaupte mal, Gott ist in sich glücklich. Aber er wollte das vervielfältigen. Er gibt sehr gerne. Er ist der große Geber. Und deshalb, wir kommen zum zweiten Punkt, fordert er uns auf, ihm nachzuahmen. Er hat so gute Erfahrungen mit dem Geben gemacht, dass er Werbung macht. Dass er sagt, ey, tu das doch auch. In unserem Text heißt es deswegen, bringt den zehnten Teil eurer Ernte unverkürzt zu meinem Tempel, macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Macht es mir doch nach. Das ist echt cool, sagt er zu uns. Ich habe da schon so eine Zeit lang Erfahrung damit. Könnt ihr euch echt drauf verlassen. Ich kann das nur empfehlen. Zu geben und ihr werdet sehen, ihr werdet nicht den Kürzeren ziehen. Gott fordert uns zum Segen, zum Geben auf, nicht in erster Linie, damit er was davon hat. Nein, sondern er tut es, weil wir etwas davon haben. Er sagt, gebt und es wird euch gut gehen. Fordert mich da heraus. Er will uns in das Geheimnis des Gebens einführen. Er will uns das erschließen. Dass wir es verstehen, verinnerlichen und von innen heraus die Dinge tun. Nicht einfach nur die äußeren Handlungen, irgendwas zu gehen, darauf zu spekulieren, dass irgendwas passiert und wir dann gesegnet werden. Nein, seine Art ist anders. Er will uns auch seine Art geben. Von innen heraus, freiwillig, großzügig, einfach so. Und er ruft uns zu, probiert es doch aus. Gebt mir, was mir zusteht. Ja, im Alten Testament war das klar festgelegt. Der zehnte Teil soll in den Tempel gehen. Und dann diese Zusage, dann werde ich die Fenster des Himmels öffnen. Dann wird was passieren. Jesus greift es auch auf. In Lukas 6, Vers 38 sagt er, gebt, so wird euch gegeben. Und dann kommt es richtig dick. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Und Paulus greift es auch auf. Er sagte, ich meine aber dies, sagt er in 2. Korinther 9, Vers 6. Wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Was heißt es, säen im Segen? Wer sich als Beschenkter fühlt, wer weiß, ich bin gesegnet. Und aus diesem Segen heraus sähe ich reichlich. Dann wird daraus auch reichlich Frucht entstehen. Und dieses Prinzip hat Gott ja in diese Welt hineingelegt. Und es gilt auf dem Acker, wenn ich wenig Getreide aussehe, Saatgut, kann nicht viel kommen. Wenn ich ausreichend, so dass es passt, die Menge zu dem Acker, dann kann auch viel kommen. Und so ist es auch in den anderen Dingen. Gott hat dieses Prinzip in diese Welt hineingelegt. Und er sagt, ahmt es doch nach, tut es so, wie ich es mache. Es hat praktische Ziele. Hier ist der Tempel genannt in unserem Text, dass die Priester versorgt sind. Was heißt das für uns? Die Gemeinde. Wir wollen hier Segen weitergeben und Segen erleben. Wir möchten, dass noch viele Menschen hier Segen erfahren. Und dazu braucht es auch Finanzen. Deswegen soll es der Gemeinde gut gehen. Und diese Gemeinde ist über 100 Jahre alt. Wer weiß es genau? Ich weiß es gar nicht. Wann wir das 100. gefeiert haben? 113 Jahre. Und sie konnte und kann nur funktionieren, weil es immer viele Menschen gab, die reichlich investiert haben hier. Weil wir hauptsächlich von Spenden leben. Und das war schon immer so. Und deswegen sind wir, unter anderem deswegen, sind wir 113 Jahre alt als Gemeinde. Und das Zweite, das klang auch heute schon an, es gibt Not in der Welt. Und das Zweite ist zu geben, weil da Not ist. Compassion und andere Organisationen sind da, um die Not zu lindern. Und soweit wir das können als Gemeinde, wollen wir das auch tun und als Einzelne. Das heißt, es geht um etwas. Es ist nicht nur eine Spielwiese, wo Gott sagt, naja, probier das mal ein bisschen mit dem Geben, mal sehen, was er für Erfahrungen macht, sondern es geht wirklich um was. Er hat uns in eine reale Welt hineingesetzt, mit realen Bedingungen, mit realen Problemen. Und wir können etwas verändern, dadurch, dass wir geben. Wir sind Verwalter. Gott gibt es uns und wir dürfen es weitergeben. Heute haben wir unseren ersten Hochzeitstag, meine Frau und ich, unseren standesamtlichen. Weiß jemand, wie lang es her ist? Ein paar waren dabei, also am Tag danach jedenfalls. Morgen am 15. haben wir hier geheiratet, kirchlich. Wie viel? 35, ja. Vor 35 Jahren haben wir geheiratet. Hier vorne, ja. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen unseren Zehnten geben. Und deswegen erwähne ich das jetzt. Und 35 Jahre ist jetzt schon eine Nummer. Und es geht uns gut. Es gab Zeiten, da waren wir schon mal versucht, jetzt mal 2-3 Monate das mal wegzulassen. Da könnten wir doch das oder das uns mal anschaffen oder so. Und da hätten wir das mal schnell los. Die Versuchung war da. Und es gab auch Zeiten, wo es nicht einfach war. Und besonders herausfordernd wurde es, als wir, das ist jetzt auch schon, 30 Jahre her, beschlossen haben, nach Lüdenscheid zu gehen, eine Schule zu besuchen, vollzeitlichen Dienst, keinen wirklichen Verdienst zu haben. Und da haben wir erlebt, dass Freunde von hier und andere uns einfach unterstützt haben. Wir haben erstmal unser Erspartes hineingegeben, aber wir haben es auch später ein Stück weit wieder zurückbekommen, haben das mit investiert für die Schulkosten. Dann war nochmal ein richtiger kleiner Glaubensherausforderung, weil nämlich ich wollte bis April arbeiten und Ende April fing dann schon die Schule an und mit ein bisschen Urlaub dachte ich, das funktioniert ja. Also den Monat Gehalt hatte ich noch voll eingeplant, aber eigentlich haben die mir gesagt, darfst du eigentlich nur Ende des Quartals kündigen. Ja, und wenn du Ende März kündigst, ja, dann musst du auch das Weihnachtsgeld vom letzten Jahr zurückbezahlen. Also ging es um 2 Monatsgehälter, die ich eigentlich eingeplant hatte. Da wurde es nochmal geprüft. Das passiert. Ja, du merkst, du bist gesegnet, aber es kommen Situationen. Und ich durfte Ende April kündigen. Und ich habe das Weihnachtsgeld behalten dürfen. Aber es stand auf der Kippe. Und so kommen so Situationen, wo du vertrauen musst. Wird das funktionieren? Und als wir dort waren, da gab es Situationen, da konnte die Lucia besser fragen. Da war es wirklich eng. Dann 2, dann 3 Kinder. Das Schönste, was sie erlebt hat, mal mitten in der Stadt. Eigentlich, sie geht zum Einkaufen, hat aber kein Geld und dann wird unterwegs dafür gesorgt. Gott ist ein Geber. Er lässt sich nicht lumpen. Er lässt uns nicht hängen. Ich habe irgendwann ist mir aufgefallen, dass alle Arbeitsstellen, die ich hatte bisher in meinem Leben, dass sie alle neu eingerichtet wurden. Die gab es vorher nicht. Das war mal klar, in der Situation hat man sich damit beschäftigt, ja, dass sowas kommt und bla bla. Und das habe ich irgendwann als besonderes Geschenk von Gott erlebt. Hey, für dich wurden extra Stellen geschaffen. Fand es beschämend. Was ist der Fazit von Punkt 2 hier? Mach es wie Gott, gebe reichlich und lass dich reichlich beschenken. Wir gehen zum dritten Punkt. Geben heißt Vertrauen, beziehungsweise gleich so Untertitel, Vertrauen einüben überhaupt erstmal. Und in unserem Text lesen wir von den Sorgen. Gott kennt uns ja so ein bisschen und spricht es gleich an im Vers 10. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Klar haben wir diese Sorge, oder? Wenn hier jetzt jemand sitzt, der bisher noch gar nicht spendet und der ab morgen seinen Zehnten gibt, ja, da kann man sich Sorgen machen. Ja? Und Gott sagt, mach dir keine Sorgen, dass ihr selbst in Not kommt, sondern vertraue. Das ist ein Teil des Vertrauens, die Sorge zur Seite zu legen, weil er der Versorger ist, weil er sich um alles kümmert. Das zweite ist, es ist manchmal wirklich ein Wagnis, zu geben und nicht nur mal damals 10 Euro, das war jetzt kein Opfer, was ich jetzt hier gebracht habe. Aber mal so richtig zu geben, das ist ein Wagnis. Und da wollen wir ein kleines Video sehen. Da ist jemand ein anderes Wagnis eingegangen dazu. Und vielleicht kommt es dem einen anderen so vor, als würde es ihm so gehen wie diesem jungen Mann. Der hat was geleistet. Ja? Kann man fast mal klatschen, obwohl er es nicht hört. Gott in den Finanzen zu vertrauen, wirklich mehr zu geben, als ich denke, dass ich eigentlich geben könnte, das ist ein Wagnis. Und Gott ermutigt uns und sagt, probiert es aus. Geht dieses Wagnis ein, macht den Versuch, so steht das bei uns im Text. Und der Versuch wird nicht so schnell zum Ergebnis kommen wie er. Es war äußerst gefährlich, was er da gerade gebracht hat, aber es war auch relativ schnell vorbei. Also er hat es geschafft, nicht falsch verstehen. Wenn du beginnst, Gott dauerhaft mit deinen Finanzen zu vertrauen, dann kann man das nur mittel- und langfristig sehen. Deswegen habe ich die 35 Jahre erlebt, weil da wird es auch Zeiten geben, wo es eng ist. Aber grundsätzlich steht die Zusage Gottes und er sagt, geh das Wagnis ein, geh einen nächsten Schritt. Und er begründet es auch noch. Er sagt in unserem Text, ich habe doch die Bedingungen in der Hand. Ich kann es doch regnen lassen. Ich kann die Bedingungen an deinem Arbeitsplatz beeinflussen. Ich kann dafür sorgen, dass deine Arbeitsstelle nicht wegrationalisiert wird. Dass deine Firma nicht aufgekauft wird. Oder falls es doch bekommt, eine neue Stelle für dich geschaffen wird. Woanders. Und sagt, ich habe die Bedingungen doch in der Hand. Und die Schädlinge sind angesprochen. Die Winzer können damit noch was anfangen hier unter uns. Ja, die Woche hat es einmal kurz angefangen zu hageln, habe ich auch gleich gebetet, aber es war mir so, naja, ich falle da mal so runter und nicht so richtig mit Power, zumindest bei uns daheim. Ich hoffe, es war nicht woanders anders. Gott kann auch die Schädlinge fernhalten. Ja, was können bei uns, können ganz andere Schädlinge sein. Ja, das Auto geht kaputt, die Waschmaschine kaputt und die Spülmaschine und das alles gleichzeitig zum Beispiel. Oder viele andere Dinge können schiefgehen. Und Gott hat Mittel und Wege, all diese Dinge zu beeinflussen und mein Leben zu beschenken. Er fordert uns heraus, einfach in Sachen Geld ihm zu vertrauen. Und jetzt habe ich ein Zitat, das stammt von Frieda von letzter Woche, weil ich habe es nicht nachgelesen. Aber so ähnlich, sinngemäß. Ich verhalte mich jetzt mal in Bezug auf Geld mal so, als würde ich glauben. Als wäre mir jetzt sowas von klar, ich komme da drüben an, auf der anderen Seite, mit diesem Seil. Ich beschließe das jetzt einfach mal, obwohl ich noch zweifle. Ein Wagnis eingehen. Gott vertrauen. Er kann die Umstände lenken. Und der eine oder andere wird es von einem auf den anderen Tag machen. Ich kenne einen Geschäftsmann, da wurde im Hauskreis über den Zehnten gesprochen und er hatte sofort umgestellt. Das schafft vielleicht nicht jeder, aber man kann einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Ich beginne zu geben, ich vertraue, ich merke, ey, es geht ja. ich gebe etwas mehr und ich baue das so langsam auf. Kommen zum letzten Punkt. Andere werden dich glücklich preisen. So heißt es in diesem Text. Volk Israel, wenn ihr das wirklich so praktiziert, rundum und von Herzen, nicht nur pro forma, von Herzen, dann werden die Völker um euch herum sehen, wow, denen geht's richtig gut, das ist doch ein starkes Volk. Wahnsinn. Und so ein Stück habe ich das in anderen Bereichen erlebt. Als Jugendlicher, da war das bei uns an der Schule nicht so attraktiv, jetzt auf einmal als Frommer zu gelten, da in den Gebetskreis zu gehen. Ich wurde teilweise richtig verspottet. Und schon ein paar Jahre später gab es die Ersten, die sagten, hey, eigentlich gar nicht schlecht. Nicht, dass ihr auch fromm werden wollt, aber mein Lebenskonzept, haben sie auf einmal gesehen, das ist ja gar nicht so übel. Oder dass ich nur auf eine Frau setze. Haben sie mich teilweise beneidet. Manches zeigt sich erst, aber es zeigt sich dann auch für andere erkennbar, dass da Segen ist, dass da Gott beschenkt. Ich habe mit mir gerungen, aber ich habe jetzt doch mal eine Geben-Nehmen-Rechnung aufgesetzt. Ich dachte, kann man sowas machen? Das so gegeneinander gegenüberstellen, aber zum Abschluss will ich das jetzt einfach mal machen. Das sollte man nicht jeden Tag machen. Ich gebe fröhlich, das ist das Entscheidende. Er sagt hier, das Wesentliche bei einer Gabe ist nicht die Höhe der Gabe, sondern wie freiwillig, wie fröhlich, wie von Herzen das kommt. Und ich denke, das ist das, was die Bibel meint. Ich gebe fröhlich den Zehnten oder mehr, ohne mir Sorgen zu machen, beziehungsweise ich gebe die Sorgen immer wieder ab und ich handle so, als würde ich glauben. Tu das einfach mal, ich gehe voran und ich erlebe, ich leide keinen Mangel, mittel- und langfristig. Es geht mir gut, mittel- und langfristig. Ich werde mit Segen überschüttet. Ich erfahre Hilfe und Bewahrung. Und, das steht so nicht in unserem Text, aber aus dem Ganzen kann man das so sehen, ich erlebe Freude. Genau das ist, warum Gott gerne gibt, weil er Freude erlebt. Wir können Freude erleben. Und ich lerne Demut. Ich merke, die Welt dreht sich nicht nur um mich. Es gibt da mehr und ich übe das auch regelrecht ein. Das sind Bedürfnisse außerhalb von mir. Und das ist gut, ich verändere mich. Ich habe Anteil an etwas Größerem, wenn ich gebe. Und das gibt andererseits mir wieder Bedeutung. Meine Gabe gibt es Bedeutung. Ich habe Anteil an etwas Größerem. Ich wachse im Vertrauen und ich werde Jesus ähnlicher. Und das ist letztendlich der entscheidende Punkt. Wachst du einen neuen Vertrauensschritt? Für die, die vielleicht schon längst ihren Zehnten geben oder zumindest regelmäßig geben, kann es vielleicht sein, das mal zu überprüfen. Ja, vielleicht gab es da eine Gehaltserhöhung. Hast du das angepasst? Muss ich auch gucken. Ist mir aufgefallen heute Morgen. Der Gedanke kam heute Morgen. Ich gewinne so weiter. Und für die anderen heißt es vielleicht, einen Start zu machen. Zu sagen, ich will im Thema geben, das praktisch werden lassen. Auch gerade bei den Finanzen. Wir haben vorhin in der Vorbereitung darüber gesprochen, sollen wir das machen oder nicht? Wir haben dann gesagt, wir machen es. Wir lassen heute die Beutel noch einmal durchgehen. Und zwar nur für die, die das jetzt als Chance sehen. Sagen, hey, eigentlich christlicher Dienst im Orient, wenn ich jetzt die Predigt im Ohr habe, ich würde sie eigentlich gerne ein bisschen mehr unterstützen. Nur für die. Und die anderen machen es wie immer. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Lassen es fröhlich an euch vorbeigehen. Weil es macht nicht diese eine Kollekte. Aber es kann ein praktischer Schritt sein, zu sagen, okay, ich will ernst machen damit. Ihr dürft auch einen Zettel reinschreiben. Ich werde demnächst 5-stellige Zahl überweisen. Mit oder ohne Namen. Ist auch in Ordnung. Ja, wie gesagt, seid frei, nur für die, die jetzt das wirklich wollen. Aber denen möchte ich auch Mut machen. Ich spreche noch ein Gebet. Vielen Dank, Vater, dass du der Geber aller Gaben bist. Dass alles Gute von dir kommt. Und dass wir es nehmen dürfen, genießen dürfen. Dass es für uns da ist. Und danke, dass du uns hineinführen willst in das Geben und in den Segen des Gebens. Und ich bete für jeden Einzelnen, für den Schritt, der jetzt dran ist, dass du ihm hilfst, genau diesen einen Schritt, nicht mehr und nicht weniger, aber genau diesen einen Schritt zu tun. Und dann den nächsten. Vielen Dank, dass du da bist. Amen. Ja, mach's, sag du.